Das zweite Buch Mose mit einer anschließenden Betrachtung von John Nelson Darby. Kapitel 15. Damals sangen Mose und die Kinder Israel dieses Lied dem Jehova und sprachen also: Singen will ich Jehova, denn hoch erhaben ist er. Das Ross und seinen Reiter hat er ins Meer gestürzt. Meine Stärke und mein Gesang ist Jah, denn er ist mir zur Rettung geworden. Dieser ist mein Gott, und ich will ihn verherrlichen, meines Vaters Gott, und ich will ihn erheben. Jehova ist ein Kriegsmann, Jehova sein Name. Die Wagen des Pharao und seine Heeresmacht hat er ins Meer gestürzt, und die Auserlesenen seiner Wagenkämpfer sind versunken im Schilfmeer. Die Fluten bedeckten sie, sie sind hinuntergefahren in die Tiefen wie ein Stein. Deine Rechte, Jehova, ist herrlich in Macht. Deine Rechte, Jehova, hat zerschmettert den Feind. Und in der Größe deiner Hoheit hast du niedergerissen, die sich wider dich erhoben. Du ließest deine Zornglut los. Sie hat sie verzehrt wie Stoppeln. Und durch den Hauch deiner Nase türmten sich die Wasser. Es standen die Strömungen wie ein Damm. Es gerannen die Fluten im Herzen des Meeres. Der Feind sprach, ich will nachjagen, einholen, Beute teilen. Meine Gier soll sich sättigen an ihnen. Ich will mein Schwert ziehen, meine Hand soll sie vertilgen. Du hauchtest mit deinem Odem, das Meer bedeckte sie, sie sanken unter wie Blei in die gewaltigen Wasser. Wer ist dir gleich unter den Göttern, Jehova? Wer ist dir gleich, herrlich in Heiligkeit, furchtbar an Ruhm, wundertuend? Du strecktest deine Rechte aus, die Erde verschlang sie. Du hast durch deine Güte geleitet das Volk, das du erlöst, hast es durch deine Stärke geführt zu deiner heiligen Wohnung. Es hörten's die Völker, sie bebten, Angst ergriff die Bewohner Philistäas. Da wurden bestürzt die Fürsten Edoms, die starken Moabs, sie ergriff Beben, es verzagten alle Bewohner Kanaans. Es überfiel sie Schrecken und Furcht, ob der Größe deines Armes verstummten sie gleich einem Stein, bis hindurchzog dein Volk. Jehova, bis hindurchzog das Volk, das du erworben hast. Du wirst sie bringen und pflanzen auf dem Berg deines Erbteils, die Städte, die du, Jehova, zu deiner Wohnung gemacht, das Heiligtum, Herr, das deine Hände bereitet haben. Jehova wird König sein, immer und ewiglich. Denn die Rosse des Pharao mit seinen Wagen und mit seinen Reitern sind ins Meer gekommen, und Jehova hat die Wasser des Meeres über sie zurückgeführt. Und die Kinder Israel gingen auf dem Trockenen mitten durchs Meer. Miriam, die Prophetin, Aarons Schwester, nahm das Tamburin in ihre Hand, und alle Weiber zogen aus, hinter ihr her, mit Tamburinen und in Reigen. Und Miriam antwortete ihnen, singet Jehova, denn hoch erhaben ist er, das Ross und seinen Reiter hat er ins Meer gestürzt. Und Mose ließ Israel vom Schilfmeer aufbrechen, und sie zogen aus in die Wüste Sur. Und sie wanderten 3 Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Und sie kamen nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war bitter. Darum gab man ihm den Namen Mara. Und das Volk murrte wider Mose und sprach, was sollen wir trinken? Und er schrie zu Jehova, und Jehova wies ihm ein Holz, und er warf es in das Wasser, und das Wasser wurde süß. Dort stellte er ihm Satzung und Recht, und dort versuchte er es, und er sprach, wenn du fleißig auf die Stimme Jehovas, deines Gottes, hören wirst, und tun, was recht ist in seinen Augen, und horchen wirst auf seine Gebote, und beobachten alle seine Satzungen, so werde ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe. Denn ich bin Jehova, der dich heilt. Und sie kamen nach Elim, und daselbst waren 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume, und sie lagerten sich daselbst an den Wassern. Daraufhin betreten wir die Wüste. Sie singen das Siegeslied. Gott hat sie durch seine Macht zu seiner heiligen Wohnung gebracht. Sie sind aber auf dieser Reise noch nicht in Kanaan. Er wird sie bringen an den Ort, den er gemacht hat, welchen seine Hände bereitet haben. Ihre Feinde werden unfähig sein, sich dem zu widersetzen. So geht es auch uns. In diesem schönen Lied wird noch eine dritte Sache gefunden. Der Wunsch, für Jehova eine Wohnung zu bauen. Dies ist eines der großen Vorrechte, die sich aus der Erlösung ergeben. Gott wohnte nicht bei Adam in seiner Unschuld, noch bei Abraham, dem Gefäß der Verheißung und der Wurzel ihres Genusses. Als aber die Erlösung vollbracht war, war Gott einerseits völlig geoffenbart, andererseits aber war der Mensch vollkommen erlöst. Dann kommt Gott natürlich, sozusagen, um bei den Menschen in ihrer Mitte zu wohnen. Siehe dazu auch das zweite Buch Mose, Kapitel 29, Vers 46. Hier ist es eine äußere Befreiung, für uns ist sie ewig. Der Grundsatz aber, ein gesegneter und wichtiger, wird deutlich ans Licht gebracht. Und man beachte, dass es nicht unser Begehren ist, bei Gott zu wohnen, obwohl diese beiden Gedanken miteinander verbunden sind, sondern dass er bei uns wohnen möchte und das Herz begehrt, dass er es hienieden tun möchte. Es wird sich nie wirklich so auswirken, bis Vers 17 vollendet ist. Das Begehren ist aber gut, wie bei David, und wir werden jetzt zu einer Behausung Gottes im Geiste mit auferbaut. Da ist dreierlei. Wir werden zu Gottes heiliger Wohnung gebracht. Es besteht das Begehren, ihm eine Wohnung zu bereiten. Und dann ist das da, was er bereitet hat. Die Stiftshütte gehörte der Wüste an. Das, was sie besingen, ist die schon durch die Macht Gottes bewirkte Befreiung und die Hoffnung, in das Heiligtum zu kommen, das die Hände Jehovas gemacht haben. Es ist praktisch und wichtig zu sehen, dass die Wüste keinen Teil des Vorsatzes Gottes darstellt. Sie ist aber ein sehr wichtiger Teil seiner Wege. Sie wurde durch die Erlösung, den Tod und die Auferstehung Christi zu Gott gebracht, aber nicht in Kanaan. Der Schächer ging geradewegs mit Christo in das Paradies. Er hat uns fähig gemacht zu dem Anteil am Erbe der Heiligen im Lichte. Siehe auch das zweite Buch Mose, Kapitel 3, Vers 6 und 15, wo von der Wüste keine Rede ist. Andererseits siehe das fünfte Buch Mose, Kapitel 8, wo ein Überblick über die Wüste gegeben wird, nachdem man sie durchzogen hatte. Wegen des Unterschiedes zwischen unserem geistlichen Urteil über uns selbst und dem Urteil Gottes über uns, siehe auch das fünfte Buch Mose, Kapitel 9 und das vierte Buch Mose, Kapitel 23, Vers 21. So wird die Befreiung des Volkes von einer vollen und vollständigen Freude begleitet. Und indem es sich dieser vollständigen Befreiung durch die Macht Gottes bewusst ist, erfasst es das ganze Ausmaß seiner Absichten seinetwegen, und es versteht, dieselbe Macht auf die Vertilgung der Macht des Feindes anzuwenden. Wie wir gesehen haben, bildete die Wüste keinen Teil des Ratschlusses Gottes, und das Lied erwähnt sie nicht, noch ihre Leiden oder ihre Freuden, noch die in ihr notwendige Fürsorge. Insofern dies hier geoffenbart wird, gehört es zum vierten Buch Mose. Beachte, dass sie die Befreiung Gottes besingen, bevor auch nur ein Schritt in die Wüste getan wurde. In Verbindung mit Ägypten, das heißt im Fleische auf dem Boden eines Kindes Adams, ist die Seele nicht nur verantwortlich, sondern ist in ihrer Stellung vor Gott, die davon abhängt, dass sie der Verantwortung entspricht, immer noch unsicher und in Furcht. Die Wüste mag noch so bitter und prüfend sein. Wir sind aber dort frei und mit Gott, sind durch die Erlösung und Befreiung Gottes zu seiner heiligen Wohnung gebracht. Der Erlöste wird aber immer noch als auf dem Wege zur Herrlichkeit betrachtet, noch nicht im Besitz der verheißenen Behausung Gottes. Wir sind zur Wohnung Gottes gekommen, zu Gott selbst, Die bereitete Stätte liegt aber in der Zukunft. Edom und Moab werden sich noch wie ein Stein auswirken, doch muss das Volk noch hinüberziehen. Es ist richtig, diesen Unterschied zu beachten. Immerhin wird die erlöste Seele von beiden Standpunkten aus betrachtet, als in Christo, wo alles betreffs der Annahme erledigt ist. Gleich wie er ist, so sind wir in dieser Welt. Was Freimütigkeit am Tage des Gerichts gibt, siehe dazu auch den 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 17. Und als in der Wüste, wo der Glaube auf die Probe gestellt wird, denn die Wüste ist das, was die Welt für den neuen Menschen ist. Auch hier beachte man einige wichtige Elemente der Stellung des Volkes. Erstens ist es ein Volk. Bis dahin war das nie gewesen. Es waren einfach durch Gnade Menschen gewesen, Gläubige, Berufene. Jetzt aber, obwohl nach dem Fleische, ist dies ein Volk Gottes auf Erden. Dies war auf die von Gott gewirkte Erlösung gegründet. Weiterhin, wie wir gesehen haben, wohnt Gott inmitten seines Volkes auf Erden, nachdem die Erlösung vollbracht war. Das ist die deutliche Frucht der Erlösung, siehe oben. Er hat nicht bei dem unschuldigen Adam gewohnt. Er tut es aber bei dem erlösten Israel. Drittens aber bringt diese Wohnung Gottes, seine Gegenwart, den entschiedenen Anspruch auf Heiligkeit mit sich. Heiligkeit gebührt seinem Hause ewiglich. Im 1. Buch Mose finden wir nicht, dass Heiligkeit erwähnt wird, wenn es nicht das Heiligen des Sabbats ist. In dem Augenblick, wo die Erlösung vollbracht ist, ist er herrlich in Heiligkeit. Und da ist eine heilige Wohnung. Das sind alles wichtige Grundsätze.